Hinweis: Sollten sich in der nachfolgenden Sendung die Stimmen der Akteure schneller als gewöhnlich anhören, dann liegt das nicht an ihrem Aufnahmegerät, sondern einzig allein am Zeitmanagement der Protagonisten oder ein wenig des Münchner Berufsverkehrs. Alles andere ist so wie immer. Andiamo.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro, gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italien-Fußball-Podcast mit Mario Rika und Mario Soike.
Und damit gehen wir rein. Neue Folge Serie Amore mit mir, Mario Rika und Mario Soike. Die erste nach dem Juve-Beben, um mal in Headlines zu sprechen. Ich grüße dich, Marius.
Grüße. Hoffe, du hast den Verkehr gut überstanden.
Ja, das ist ja immer.
Das ist ja doppeldeutig, ne?
Naja, immer wenn ein bisschen Schnee liegt, dann können die Leute irgendwie nicht mehr normal Auto fahren. Aber das ist halt so. Und gleich ist auch noch ein Spielchen zu kommentieren am Montagabend in der Serie A, Inter gegen Empoli. Die Aufnahme startet eben jetzt. Ich sage ja immer so schön, lass über Fußball sprechen. Ist die Woche ein bisschen schwerer, ehrlicherweise. Da ist ja ein bisschen was passiert, über was wir reden möchten. Aber ganz zu Beginn gilt erstmal der Dank an unsere Squadra bei Patreon. Wir haben sie tatsächlich voll gemacht jetzt. Frisch mit dabei Matthias, Mauri, der Petsy-Bär, ein Mario und Markus, herzlichen Dank. Und es kam auch schon eine Nachricht, weil wir gesagt haben, nach der Aufstellung gefragt. Patrick wünscht sich, da ein Teil seiner Familie aus der Nähe von Catania kommt und würde er damit gern den sizilianischen WM-Helden Fabio Grosso beerben und als Linksverteidiger auflaufen. Du bist gesetzt, würde ich mal sagen, an dieser Stelle.
Passt. Den Trainer mit dem lieben Robert habe ich am Samstag bei Altona 93 getroffen, der dann auch noch dazugestoßen ist.
Stimmt, der hat sozusagen ganz altmodisch in Form von Bargeld sich als Unterstützer gezeigt. Ja, herzlichen Dank auch an dieser Stelle. Ihr habt es vielleicht gesehen, wenn ihr uns bei Instagram folgt, wo wir tatsächlich die 200 voll gemacht haben. Auch da liebe Grüße an alle, dass so eine kleine Fuhre Sticker eingetroffen ist. Und es gab auch schon die Rückmeldung. Und ja, ich muss sagen, die sind schon ganz schön geil. Die sind jetzt erstmal in der ersten Auflage, die hat ja auch ein bisschen was gekostet, Vorkasse etc. Pipapo. Und allzu viele sind es auch nicht. Die gehen jetzt erstmal an die Unterstützer und Unterstützerinnen bei Patreon raus. Wenn ihr da auch Sticker haben wollt, seht es uns nach, dass wir es irgendwie so Einzelbestellungen über Insta oder irgendwas eher jetzt irgendwie mal außen vor lassen wollen am Anfang. Dann Porto etc. kommt ja auch noch dazu. Wie auch immer, unterstützt uns gern wie die anderen auch, wenn ihr auch Sticker haben wollt. Da gibt es das als kleines Begrüßungsgeschenk. patreon.com/serieamore. Könnt ihr ja auch einmal sozusagen reingehen und dann nach einem Monat wieder kündigen, wenn ihr dann nur was für die Sticker da lassen wollt. Aber das ist für uns einfach auch so von in Sachen Übersicht halten, Abrechnung etc. Einfach einfacher. Und ja, für mehr reicht es gerade nicht. Dahin anschließend auch noch hier die Antwort, weil Tom gefragt hatte, ob es irgendwie sowas wie Merch geben wird. Wir haben schon mal drüber nachgedacht, irgendwann in nicht allzu naher Zukunft, wenn ein paar Leute Bock auf ein T-Shirt haben, dann kann man sich da mal was überlegen. Aber jetzt ein Shop, wie es das bei anderen großen, erfolgreichen Podcasts gibt, mit einem Online-Ding, mit Tassen, Mützen etc. Das sehe ich erstmal nicht kommen. So. Aber wir stellen es euch frei, das Logo selber irgendwo drauf zu klatschen, wenn ihr wollt. Also da haben wir keine Copyright-Ansprüche und werden euch nicht mit Unterlassungsklagen überziehen. Stand jetzt.
Sagt er jetzt, soll ich gerade sagen.
Lass reingehen, Marius, oder? Auch in das, es gab ja ein bisschen was Sportliches in den seit der vergangenen Aufnahme, unter anderem die Supercoppa, die mich als gesamtes Event, muss ich sagen, in Saudi-Arabien inklusive dem Spielball, der danach direkt dem ersten Tor, der das dann unter eine Glashaube gekommen ist. Ja, Carsten Fuß war auch ein wenig überrascht davon. Ich muss sagen, das natürlich, das holt mich alles ab. Das will ich genauso sehen.
Hat Ronaldo den Spielball freigegeben eigentlich?
War das bei dem auch so?
Ne, keine Ahnung, aber der spielt doch jetzt in Saudi-Arabien. Ich dachte, der macht einfach alles da, was da jetzt stattfindet, sportlich.
Ja, also keine Ahnung, also halbvolles Stadion, ja, keine Ahnung, also denkt euch euren Teil, aber.
Ja, also ich finde das, was Nils dazu bei Twitter geschrieben hat, das sagt eigentlich schon alles aus. Die italienische Supercoppa mit dem Spiel Milan-Inter gestern Abend in Riad, Saudi-Arabien, vor einem halbleeren Stadion. Was eine Show. Alternative wäre halt Derby della Madonnina um einen Titel im ausverkauften San Siro gewesen. Punkt.
Das kann auch keiner wollen, oder?
Nee.
Oh Mann, ey. Naja, es war tatsächlich auf dem Feld auch relativ deutlich. Mein Takeaway ist, dass ich mir vorgenommen habe, heute in dieser Folge ein wenig Abbitte zu leisten. Ich weiß, ich habe ihn oft jetzt nicht gescholten, aber auch nicht so krass gelobt. Es ist doch auffällig, dass Franck Kessié nicht mehr bei Milan spielt.
Ja, das hört und liest man ja auch bei den Fans immer deutlicher, seit die so jetzt vor allem im neuen Jahr, eigentlich aber vorher ja auch schon, die Stabilität abhanden gekommen ist. Und dass das vielleicht ja doch was mit ihm zu tun haben könnte.
Mittelfeld löchrig. Abwehr profitiert da auch nicht von, gefühlt alle Mannschaftsteile der Rossoneri so für sich selbst vor sich hin wabernd, passt nicht ganz. Und Inter ist da jetzt gerade halt einfach diesen Tick und auch die drei Tore besser gewesen in der Partie.
Ja, genau. Hat dann auch Hakan Çalhanoğlu gesagt.
Ach, das überrascht mich. Hat der nochmal irgendwas dazu gesagt, in Richtung Ex-Arbeitgeber?
Ja, da hat er. So, das ein oder andere. Da, ja.
Ja. Was hat er gesagt? Rache ist süß oder irgendwas?
Ja, sowas in die Richtung. Ich habe den genauen Post, ehrlich gesagt, gar nicht gelesen, aber.
Ach so.
Ja, der hat Stil, das ist ja bekannt.
Ja, das ist richtig. Genau, vorhin schon angedeutet, deswegen auch aufgrund dieser Partie Inter jetzt erst noch am Montagabend spielend, Milan sogar. Erst am Dienstag, wenn ihr das hört, kommt irgendwann jetzt Anfang Februar auch nochmal, habe ich gerade bei einer Info über den anstehenden Dienstplan erfahren, dass irgendwann Anfang Februar Juve dann, weil sie donnerstags Pokal spielen, den nächsten Spieltag erst dienstags zocken. Mhm. Also der Spielplan ist, oder wie Stefan, auch Hörer des Podcasts und glaube ich auch Instagram-Follower vom Groben Schnitzer, dem Fanmagazin, und der gerne mal hoppt. Hatte mal eine Frage gestellt, auf was das jetzt mit den Anstoßzeiten auf sich hat. Ich habe ja gemeint, dass es halt einfach zu viele Spiele, die noch absolviert werden müssen. Und je mehr Spiele zu verschiedenen Anstoßzeiten, desto mehr freuen sich Fernsehanstalten. Grüße. Oh Gott, wo sitze ich gerade? Ja, gut, halt die Klappe. er hat nur gemeint, es ist auf jeden Fall hopperfreundlich. Also,
das stimmt, ja. Du kannst an 4 Tagen 4 Abendspiele wegmachen oder so.
Ja, das ist auf jeden Fall stark. Naja, stark war tatsächlich dann auch das vermeintliche Spitzenspiel, dass es jetzt tabellarisch gar nicht mehr ein Spitzenspiel ist. Juve-Atalanta, 3-3, 6 Tore, unentschieden. Lookman rastiert gerade komplett.
Jo. Macht Kopfballtore so mit seinen 1,74, also.
Danilo hinten Pfui, vorne Hui. Ansonsten ganz viel individuelle Klasse bei Juve und sonst recht wenig, um es mal so zu sagen, von dem, was auf dem Feld passiert ist.
Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Milik und Fagioli können ab und zu Fußball spielen und dann passiert vielleicht was. Das ist Allegris taktischer Ansatz.
Fagioli, das wäre doch mal was, ne? So, die Jungen pushen und so.
Ja, es könnte eine Idee sein. So. Also vielleicht auch, wenn man dann nicht international spielen darf oder kann.
Ja, lass deswegen jetzt zu dem Thema kommen. Das ist, glaube ich, diese Woche das Spiel auseinanderpflücken.
Das müssen wir nicht machen. Aber das zu sagen, dass Atalanta endlich wieder Atalanta-Sachen macht, gut, das haben wir ja letztes Mal angedeutet auch, aber 16 Tore in den letzten 7 Tagen in 3 Spielen. Unter der Woche in der Coppa auch Spezia mit 5-2 weggeschossen.
Die haben wieder
Bock.
Ich wollte es mir aufschreiben, habt es nicht gemacht. Wenn ihr den Fact haben wollt, schaut mal bei Opta Paola vorbei. Sowohl Heulund als auch Lookman irgendwelche krassen Stats aufzuweisen. Jetzt habe ich hier Lookman, vierter Atalanta-Spieler, der 10 oder mehr Tore nach 19 Spielen in seiner ersten Serie A-Saison macht. Nach Jürgen Leschly Sørensen, Karl-Orge Hansen und Paul Rasmusson.
Das klingt nach Milan in den 50ern.
Ja, 49-50, 52-53, ja. Bei welchem Verein weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, nicht so verkehrt, was sie da abgerissen haben. Aber ja, du hast es gesagt, Juve, okay, das sportlich noch gesehen, nachdem die Defensive so lange gut hielt, hat man jetzt innerhalb von zwei Spielen mal wieder 8 Stück bekommen. Das gab es das letzte Mal 1988. Auch 5 damals von Napoli bekommen und 3 von Bologna. Das aus sportlicher Sicht und das alles ja, überstrahlende in negativer Hinsicht Thema sind natürlich die 15 Minuspunkte, die sie jetzt mit sich rumschleppen müssen. Haben ja dann passend zu dem Spiel auch Tickets nochmal um 15% reduziert. Wurde sich groß drüber lustig gemacht.
Den Tweet haben sie wieder gelöscht danach, ne?
Und ich muss tatsächlich sagen, dann, weil sie es gelöscht haben, dachte ich auch, gut, dann war das wirklich irgendwie dumm und aus Versehen, weil ich hätte, wenn du das halt ernsthaft gemacht hast, hätte ich das auch einen coolen Move gefunden, einfach
eigentlich
irgendwie,
schon. Oder? Ich meine, das ist ja jetzt die Leute, die das dann jetzt entschieden haben, die können da ja nichts für. So.
Ja. Das ist auch so ein bisschen die Frage, ne? Wer kann was dafür? Wer hat Schuld? Die Ultras haben sich ja relativ wortstark gemeldet.
Auch irgendwie gutes, an sich gutes Statement, kann ja, aber auch den Punkt mit den, dass die ja selbst mit Tickets gemauschelt haben und so,
ja.
Sollte man auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen.
Ja.
Trotzdem natürlich die Aussage vom Ding her richtig, die da getroffen wurde.
Ja, genau, mit der Einschränkung, dass dieses 2006 konnten wir nichts dafür.
Ja.
ich sag mal so, diplomatisch, und weil ich mich da, ich würde mich da auf, nicht komplett auf eine der beiden Seiten stellen, sondern es ist eine Darstellung dessen, was passiert und gesagt wurde. Ich werde mich da nicht jemanden komplett anschließen.
Ja, man muss ja auch nicht, man muss ja den Ultras auch nicht erwarten, dass die das jetzt irgendwie komplett objektiv und von beiden Seiten betrachten. Also passt
das
schon.
Das ist nicht ihr Job. Ganz kurz aufgerollt, also wir hatten es ja schon ein, zwei Mal angesprochen, es ging es halt eben auch um diese sogenannten Plusvalenze, pipapo, in den vergangenen Folgen, wenn ihr da nochmal reinhören wollt, haben wir das irgendwie auch ausführlicher besprochen. Jetzt ist eben, nachdem die Staatsanwaltschaft Einspruch eingelegt hatte, davor waren einige freigesprochen worden. Ja,
jetzt ja also auf jeden Fall hatte ich auch nochmal nachgelesen, dass ein Gericht schon mal im April letzten Jahres entschieden hatte, dass, weil man ja Spielerbewertung, weil es da keine klare Definition von gibt, wie man das zu machen hat. Deswegen könnte man das nicht sozusagen dann auch als Gericht bewerten, was da jetzt richtig und was falsch gemacht wurde und ob das Betrug ist oder Fälschung oder nicht. Und das ging dann aber noch weiter. Genau, es stehen ja immer auf beiden Seiten die Möglichkeit, Einspruch zu erheben. Juve hat natürlich auch jetzt gegen dieses Urteil Einspruch erhoben. Also mal sehen, wie das dann in der nächsten Instanz dann, ich weiß nicht, ob das, ist das dann schon der, nee, ist glaube ich der nationale Sportgerichtshof dann und noch nicht der in der Schweiz, ne? Glaube ich, wo es jetzt hingeht.
Ja, das muss heute sein, genau. Ich habe mir nur sagen lassen von Christian Bernhard, der hatte das auch gesagt, eben, dass durch den Einspruch kann nicht sowas passieren, von wegen, dass die Punktstrafe reduziert wird. Also entweder bleibt es dabei oder es ist halt, wird ganz gekickt.
Okay, aber Sie können nicht sagen, dass wir machen das Urteil milder.
Nee, genau, das anscheinend nicht ist irgendwie, dass daraus minus 8 wird, eher nicht.
Das ist ja aber immerhin schon mal eine Sache, eine Aussage, mit der wir jetzt hier aus unserer neutralen Perspektive arbeiten können.
Total. Und man ist ja dann auch noch die Frage, ob das dann alles war. Ich glaube, in dem Urteil ist es zum Beispiel das mit den Gehaltszahlungen nicht mit involviert, ne?
Nee, da ging es jetzt erstmal nur um die Spielertransfers. Ja.
Genau. Und ich meine, es wurde natürlich auch geschrieben, zum Teil waren Leute überrascht, zum Teil haben Leute geschrieben, für das, was sie gemacht haben, sind 15 Punkte eigentlich noch viel zu wenig. Ich kann das irgendwie schlecht beurteilen. Ich war in erster Linie mal deswegen davon überrascht oder fand das krass, weil so da das Vertrauen in so Dinge in, rund ums Fußballgeschäft schon auch gesunken ist in den letzten Jahren. Und ich deswegen dann halt gedacht habe, ja, dann wird halt wieder irgendwie, dann gibt es 200.000 Euro Strafe, die du aus der Portokasse zahlst und gut ist. Also übertrieben gesagt, ich wurde ja auch schon mehr Strafe gezahlt, auch weil man Financial Fair Play mal nicht eingehalten wurde und so, war die letzten Jahre genug. Aber wir haben ja auch schon bei anderen Vereinen gesehen, dass erst hier Ausschluss von allen Wettbewerben und dann eben doch nicht. Und apropos Ausschluss von anderen Wettbewerben, das steht ja tatsächlich auch irgendwie zur Debatte, dass egal ob man Europa erreicht oder nicht, dass
eben dass sie da gesperrt würden. Genau, ich glaube, das ist auch das, was wir ja von vornherein ein bisschen prognostiziert haben, dass die UEFA auf jeden Fall allein aus persönlichen Fehdegründen wegen dieser gesamten Super League-Geschichte da alle Hebel in Gang setzen wird, um Juve zu bestrafen.
Ja. Ja, okay. Genau, stimmt, ich erinnere mich, das habe ich auch gesagt. Ja, richtig.
Und die vornehmlich Beteiligten sind auch zumindest in Italien jetzt erstmal gesperrt worden. Also Fabio Paratici, der damals der Sportdirektor war, der jetzt ja bei Tottenham arbeitet, da will man auch versuchen, dass halt nach England irgendwie, dass die damit zusammenarbeiten und ihn vielleicht auch sperren. Also habe ich auf jeden Fall gelesen. Der ist für 2,5 Jahre wäre er raus, wenn er jetzt noch in Italien arbeiten würde. Gerade Agnelli und Arrivabene jeweils für 2 Jahre. Pavel Nedved für 8 Monate und Cherubini, der von Paratici übernommen hatte, den Sportdirektorposten, für ungefähr 1,5 Jahre.
Okay. Das klingt jetzt so aus von außen drauf gesehen, ohne alle Akten zu haben, klingt das auch wieder so wie gewürfelt, ne?
Ja, schon. Also keine Ahnung. Man weiß ja immer nicht, wer jetzt wie viel Handhabe dann bei diesen ganzen Geschichten hatte. Klar ist Nedved immer irgendwie nah an der Mannschaft dran gewesen, aber hat er wirklich bei Transferentscheidungen so richtig doll mitentschieden? Arrivabene, da wurde ja eigentlich immer gesagt, er hat nicht mitentschieden, weil er von sportlichen Dingen keine Ahnung hat, aber er hat natürlich die Finanzierung freigegeben. Ja, schwierig.
Naja.
Kann ich kein Urteil selbst zu abgeben, ob das nun angebracht ist oder nicht.
Ja, geht mir ähnlich. Wer hat denn so die Juve-Community aufgenommen?
Zynisch, glaube ich. Was. auch finde ich jetzt eine nicht komplett unberechtigte Frage, die Vito gestellt hat, wie das denn, also so von wegen, natürlich wird jetzt erstmal nur Juve bestraft und was ist denn aber mit den anderen? Denn Juve ist ja nicht der einzige Verein, wo da ermittelt wurde, sondern eigentlich, also Napoli, Roma, Genoa, Sampdoria waren auf jeden Fall auch alle mit am Start. Atalanta glaube ich auch. Bei den Mailändern weiß ich es jetzt gerade nicht genau. Aber es waren ja also über 10 Vereine aus den ersten beiden Ligen auf jeden Fall beteiligt an dieser gesamten Operation. Man muss jetzt mal sehen, ob da noch was kommt. Ne? Juve hatte glaube ich die meisten Fälle, die untersucht wurden und vielleicht auch das höchste gesamtfinanzielle Aufkommen. Aber konsequent wäre es natürlich, wenn man sagt, Juve hat da Scheiße gebaut und wir verurteilen, dass dann auch andere Vereine bestraft würden, wie das ja jetzt beim Calciopoli auch zumindest teilweise der Fall gewesen ist. Da sind ja dann Milan und Lazio und so weiter auch mit Minuspunkten in die nächste Saison gestartet.
Calciopoli.
Entschuldige. Calciopioli.
Ja, ich sag das Wort so gerne jetzt immer, seitdem ich weiß. Ja, genau, Francesco, da wurde sich ja tatsächlich auch, das kann man an der Stelle mal sagen, er hatte sich ja selber, war überrascht davon, aber tatsächlich wurde sich aus der Community ist hängen geblieben, was er damals auch alles zu Juve gesagt hat. Wurde sich gewünscht, dass er da ein Statement dazu abgibt. Er war am Überlegen, beziehungsweise er hätte es auch gerne gemacht, aber ihm hat jetzt dann doch auf die Schnelle der Flow gefehlt. Für eine Sprachnotiz-Einschätzung an dieser Stelle. wir können ihn gerne nochmal zitieren, er hat bei Twitter einen guten Vergleich gemacht, wie ich finde.
Ja, auf Schalke-Deutsch.
Auf Schalke-Deutsch. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Bang Boom Bang kennt, wenn nicht, eigentlich Schande über euer Haupt, ne? Aber was hat der Tipp, meine Alte zu bumsen? So ungefähr war das, oder?
Ja.
Ja. Oh, an der Stelle im Übrigen, legendärer Tweet, mal wieder von Martin de Roon. Die Caption war nach dem Spiel gegen Juve, das ist das einzige Mal in der Saison, wo der Text passt. Schade, dass wir nicht die alte Dame schlagen konnten.
Richtig. Ja, ich hoffe, der macht irgendwas mit Medien dann, wenn er irgendwann mit Fußball aufhört.
Ja. Fernsehexperte oder so. Genau. Da schaue ich mir tatsächlich alle Übertragungen irgendwie auf Niederländisch an. Das glaube ich, ist so ein großer unterhaltsamer Faktor.
Ja. Nee, es gab aber noch ein paar andere. Ich kann ja einmal mal den kurzen Rant vorlesen, den Fabio uns geschickt hat, dem ihr auch in letzter Zeit häufiger gehört habt. Vielen Dank natürlich auch an dich immer wieder für deine wertvollen Beiträge. Immer gerne genommen, gilt natürlich auch für alle anderen, wenn ihr da Bock habt, mal was loszuwerden. Schickt uns eine Sprachnachricht oder haut in die Kommis oder halt in die Instagram-DMs. Wie ihr hört, wir greifen das auf. Also Fabio hat geschrieben, 15 Punkte Abzug ist nicht wenig. Ich verstehe nicht ganz warum, denn Spielerbewertungen sind ja sehr subjektiv. Zum Beispiel ein Harry Maguire kostete fast 90 Millionen und ein De Ligt nur 80. Jetzt mal so als blödes Beispiel. Okay, ja, verstehe ich. Aber also wenn man die Preise nimmt und welche in der Premier League für Mittelmaß bezahlt werden, darf man Juventus nicht bestrafen für die Transferwerte.
Ja.
Ist dann ja auch, also die haben das Geld ja wenigstens tatsächlich. Nee. Für das Gehaltsproblem in Corona-Zeiten, ja, das war natürlich dumm. Aber gut, dass Agnelli jetzt weg ist vom Fenster, Netflix und auch alle Beteiligten, die haben wissentlich betrogen. Mal sehen, was noch kommt. Also nicht viel grundsätzliches Verständnis, aber doch Akzeptanz.
Ja, ich glaube, da gibt man sich so ein bisschen ergibt man sich dem Schicksal, was genau. Das dann auch immer für diese Saison noch bedeuten wird. Es bedeutet zum einen auf jeden Fall mal, dass jetzt irgendwie Kampf Platz 2 aktuell bis Platz 6, 7 mega krass knapp wird. Also ja. Roma, Atalanta, Lazio, die nehmen das auf jeden Fall gerne. Mal sehen, wer sich dann da mit einem Champions League-Ticket belohnen darf.
Das glaube ich wohl auch. Und vielleicht schafft es Juve ja an, wenn sie eh nicht spielen dürfen. Also schaffen sie es noch auf den Conference League Platz.
Oh, das wäre auch was. Ja. Juve gegen Wolfsburg dann im 32. Finale.
Da haben wir Bock drauf.
Ja. Haben wir dazu noch was? Sonst würde ich einmal in den Tabellenkeller springen, Marius.
Nö, lass uns das machen, ja.
Genau. Hellas lebt noch.
Hellas lebt.
2-0 gegen Lecce gewonnen. Und das passt jetzt irgendwie fast gar nicht mal so gut, weil es wurde sich auch ein kleiner Lecce-Schwerpunkt gewünscht, weil die so gut performen. Jetzt lassen sie Punkte bei Verona liegen. Für Hellas natürlich extrem wichtig, die jetzt auch bei 12 Zählern rangieren. Ich meine, das sind auch immer noch 5 hinter Sassuolo, die da nicht hinten richtig rausrücken. Aber das war auf jeden Fall sehr, sehr wichtiges Ding.
Absolut. Und Lecce hatte zuerst 2, 3, 4 Möglichkeiten, selbst in Führung zu gehen. Da hat man sich dann auf Montipo verlassen können. Und ja, dann kam Hellas, De Paoli in der 40., Lazovic in der 54. Die Chancen, die sie dann hatten, wurden genutzt. Und ja, das gerade diese Duelle musste natürlich gewinnen, so wie Sampdoria das ja jetzt zum Beispiel auch nicht geschafft hat. Können wir gleich nochmal kurz zu, aber so auch vom Auftreten her muss man als Hellas-Fan, Grüße wie immer jede Woche raus an den lieben Steffen, muss man den Sand nicht in den Kopf stecken.
Genau, so ist es.
Na gut, aber sie verkaufen jetzt gerade Ilic an Marseille, also keine Ahnung. Weiß nicht, ob der Vertrag von dem nicht für die zweite Liga gilt oder so, aber für den kriegen sie jetzt 15 Millionen. weiß nicht, ob das als Trostpflaster reicht, ob du den sportlich ersetzt bekommst. So.
Ja, das wage ich auch zu bezweifeln. Ja, ja. Aber was hast du zu Lecce rausgefunden oder zu sagen?
Ja, ich glaube, das ist nicht ganz so detailliert, wie ich das für Monza hinbekommen habe. Ich hoffe, es wird trotzdem was Neues dabei sein. Das war jetzt für dieses 0-2 gegen Hellas für Lecce die erste Niederlage nach sechs Spielen. Deswegen hat das ja auch ganz gut gepasst. Eigentlich dachte ich, ich hätte auch so getippt, wenn sie gegen Hellas nicht verlieren, dann ja, passt das thematisch irgendwie noch besser. Dann können wir sie noch ein bisschen mehr abfeiern. Aber ich glaube,
wir nehmen auch alles. Wir nehmen ja, sonst auch alles. Ja.
Ich glaube aber, dass das generell, was Lecce diese Saison anbietet, auch von dem, was man sonst so, wenn sie in den letzten Jahren mal in der Serie A waren, dass jeder Fan das da mit Kusshand nimmt, so, und zwar sowohl spielerisch als auch was die Ergebnisse anbelangt, denn ja, sie stehen relativ souverän da und ich glaube, es haben genug Leute gesagt, dass sie einer der sicheren Absteiger wären, weil vom Kader her, da sind relativ viele junge Leute dabei, plus ein Fundament an Spielern, das es in der Serie B-Saison letztes Jahr schon gegeben hat. Und das ist ja vielleicht nicht so der typische Weg für einen Aufsteiger, so zu agieren, sondern häufig wird dann irgendwie maximale Erfahrung geholt und Spieler, die sich schon bewiesen haben, jahrelang in der Serie A, was dann auch meistens oder oft nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Und was mir bei Lecce auch immer gefällt, dass die von ihrem grundsätzlichen Anspruch an das, was gespielt werden soll, nicht unbedingt abrücken. Also die wollen selbst spielen, da soll viel über die Emotionalität kommen und technisch und druckvoll nach vorne gespielt werden. Und das machen die, finde ich, auch dieses Jahr. Nur stehen sie halt defensiv wesentlich sicherer, als das jetzt zum Beispiel unter Liverani in der letzten Serie A-Zeit, wo sie da waren, der Fall gewesen ist. Und da gebührt sicherlich Marco Baroni, der seit 2021 Trainer ist, der größte Dank in Anführungszeichen, hat in 61 Spielen 1,59 Punkte im Schnitt geholt, natürlich die meisten davon in der Serie B, aber das ist alles auch in der Serie A voll im Rahmen. Ist schon ein relativ erfahrener Trainer, vorher bei vielen so Serie B-Vereinen gearbeitet. Regina Cremonese Frosinone war auch 2 Jahre Juve U19 Trainer. Also ja, weiß auch, wie man mit jungen Leuten umgeht. Profi vorher gewesen, in den 80ern, also 1990 Meister mit Napoli geworden, mit Diego zusammen. Also Emotionalität kann er auch, auf jeden Fall.
Ich glaub, davon sollte man dann ausgehen, ja.
Ja. Ich glaube, dass, aber er ist Innenverteidiger gewesen und ich weiß nicht, ob man daraus irgendwas ableiten kann aus seiner Vergangenheit, aber ich finde, das passt einfach ganz gut zu dem, wie sie spielen, was sie machen und wie das so von außen aussieht. Er lässt dann ein 4-3-3 spielen, sehr viel Arbeit über die Außenverteidiger. Gendry, ich weiß nicht so genau, und Gallo überlaufen da ganz gerne mal die offensiven Außen. Strifezza, der wahrscheinlich der beste Fußballer ist, den Lecce in den eigenen Reihen hat, und entweder Banda oder Di Francesco auf der anderen Seite. Das Mittelfeld finde ich super interessant mit Hjulmand, den wir, glaube ich, auch das ein oder andere Mal irgendwie schon hervorgehoben haben und wo man sicherlich davon ausgehen kann, dass der nächsten Sommer für viel Geld irgendwo anders hinwechselt. Dann Juan González, für den gilt eigentlich genau das Gleiche. So ein bisschen einer der Durchstarter dieser Saison, vielleicht mit Basquiarotto in der Innenverteidigung zusammen. Ich würde sagen, so Basquiarotto, Hjulmand, González und Strifezza, das ist so das Rückgrat der Mannschaft.
Ja.
Und
ich finde Strifezza tatsächlich auch immer, der fällt mir auch immer positiv auf.
Ja, ist halt technisch geiler Kicker, ist vielleicht jetzt auch schon das ein oder andere Jahr zu alt, um direkt die finanzstarken großen Vereine auf den Plan zu rufen. Trotzdem war ich eigentlich überrascht, dass sie ihn letzten Sommer nicht verkauft haben. Aber da etwaigen Angeboten zu widerstehen, kann man jetzt eigentlich sagen, dass sie alles richtig gemacht haben. Dazu natürlich auch dann in der Innenverteidigung mit Umtiti logischerweise, der sicherlich auch als in der Kabine irgendwie ein Faktor ist, aber ja auch nicht permanent verletzt ausfällt. Und Pongracic, ja, Leute, die ihre Klasse international schon unter Beweis gestellt haben. Das ist alles ziemlich ordentlich. Und dann vorne auch mit Colombo, eines der größten Sturmtalente in der Serie A, der jetzt auch gegen Hellas zwei, drei richtig geile Aktionen hatte, wo am Ende dann so ein bisschen das Glück gefehlt hat. Vielleicht würde mich jetzt nicht überraschen, wenn man ihn versucht, bei Milan, der ist ja ausgeliehen, nächste Saison irgendwie dann doch schon mit einzubinden. Plus auch noch ein statistischer Fakt, im Tor steht ja Vladimiro Falcone, der von Sampdoria gekommen ist. Nach Chesney wehrt der die meisten Schüsse ab in der Serie A. Chesney wehrt bis auf das 0-1 von Atalanta jetzt, wo nicht so gut aussah, wehrt er 89% der Schüsse ab, die auf sein Tor kommen, und bei Falcone sind es 75. Ist natürlich bei welchen die, wobei nee, bei der Statistik zählt nicht, wie, wenn du mehr Schüsse drauf bekommst, siehst du dann besser aus oder sowas, was wir häufiger schon mal gesagt haben.
Ja, wenn du genug davon abwehrst, klar.
Ja,
klar. Aber ja, ist einfach prozentual gesehen.
Ja, er bekommt sicherlich einiges schon, aber er hält das auch das ganz gut dann vom eigenen Tor weg.
Ja, sehr gut. Also das ist doch auch mal für alle, die sich bislang noch nicht so richtig mit Lecce beschäftigt haben, ein schöner kurzer Einblick gewesen. Wir müssen noch ganz kurz aufgrund ein, zwei Sachen über Salerno gegen Napoli sprechen. 2-0, 50 Punkte jetzt die SSC. Spalletti jetzt als Trainer die meisten Siege überhaupt in der Serie A. Ich glaube zumindest, also auf jeden Fall in der Drei-Punkte-Ära.
Ja.
Und starkes Ding. Osimhen wieder getroffen. An der Stelle vielen Dank, der Serie A-Chef, also einer meiner Chefs, sehr aufmerksamer Zuhörer, gesagt, die Verletzung im Gesicht hat er sich natürlich nicht gegen Chiellini, sondern gegen Skriniar zugezogen.
Oh ja, klar.
Ja, da danke für den
Hinweis. Man erwartet es vielleicht von Chiellini, ja, mit seinen
Bogen. Das stimmt. Und bei Salernitana, das ist auch inspiriert durch Arthur Seibel, muss ich mal sagen, Trainereffekt ausgeblieben, ne? Der neue Mann auf der Bank hat erstmal nichts geholt.
Ja, das ist aber auch, also ich finde, gegen den designierten Meister davor den Trainer zu wechseln, das ist auch jetzt nicht der smarteste Move, so, ne?
Ja, das ist undankbare Aufgabe auch gewesen, wie dann Davide Nicola.
Erst, also ich meine, Arbeit ist erst zwei Tage mit der Mannschaft.
Ja,
ist dann gleich gegen Napoli ran.
Ja, das ist natürlich bitter. Na, ja, ganz kurz, also wir haben es ja selber schon gesagt, dass es irgendwie so Quatsch, ihn zu entlassen. Und irgendwie finde ich es dann ja sogar die richtige Entscheidung, ihn wieder einzusetzen. Insgesamt ist das aber natürlich vogelwild gewesen.
Ja, wenn man das so mit dieser typischen, was man vielleicht auch von italienischen Mannschaftspatronen erwarten würde, so mit so einer emotionalen Entscheidung aus dem Bauch heraus den Trainer rauszuschmeißen, dann hat das ja schon wieder Charme fast.
Ja, finde ich auch. Da ist auf jeden Fall auch eine Frage dazu reingeflattert, ne, von Fabio.
Das haben wir ja auch das ein oder andere Mal bei solchen Trainerwechseln schon besprochen. Die Frage, also wie finden wir dieses Trainerwirrwarr in Italien? Ja, kurios, ja. Ist immer was zum Schmunzeln natürlich. Jetzt ist ja mal wieder ein Trainer rausgeschmissen, dann drei Tage später wieder eingesetzt worden. Man hört ja immer wieder Trainer weg und dann nach ein, zwei Monaten sind sie wieder da. Ich finde das lächerlich. Ich finde es auch nicht gut wie damals beim HSV oder Schalke, 3 bis 4 Trainer pro Saison, aber das alter Trainer, neuer Trainer, das ist sehr kurios. Das stimmt. Und der Grund dafür, dass es das vor allem nur so in Italien gibt, ist zum einen sicherlich eine Finanzgeschichte. Der Trainer steht halt noch unter Vertrag. Du löst dir den Vertrag nicht mit dem auf, wenn du ihn rausschmeißt. Der verdient weiterhin Gehalt.
Ja.
Und dann kannst du ihn halt wieder einstellen, um eben diesen emotionalen Effekt dann vielleicht nochmal rauszuholen, rauszukitzeln. Ich glaube, das ist immer dann die Idee dahinter. Und natürlich hat es ja auch mal einen Grund gehabt, dass du diesen Trainer eingestellt hast. So, also vielleicht war da ja was dich überzeugt hat als Manager. Und du kannst in Italien nicht einen Trainer, wenn der schon mal bei einem Verein war, dann kannst du den nicht anstellen. Also wenn jetzt, sagen wir, nach drei Spieltagen Monza jetzt den Stopper rausgeschmissen hat, jetzt Salernitana hätte den jetzt nicht einstellen dürfen, sondern der darf erst nächste Saison wieder einen Job in der Serie A annehmen.
So ein bisschen wie in der Champions League zum Beispiel, wenn du Spieler meldest in einer gewissen Runde, dass die dann nach dem Wechsel nicht bei einem anderen Verein spielen dürfen.
Das dürfen sie ja mittlerweile, aber...
Nee, echt?
Ja.
Ich dachte nur, da haben sie nochmal Vorrunde und K.O.-Phase geändert, aber okay.
Maybe.
Whatever. Ja, das auf jeden Fall zu dieser Partie. Ansonsten hat der Spieltag mal wieder gezeigt, dass die Fiorentina irgendwie ein bisschen enttäuschend daherkommt. Zu Hause gegen Torino verloren. Das Duell gibt es dann auch nochmal in der Coppa. Sei erwähnt, Monza und Sassuolo haben sich unentschieden getrennt, habe ich vorhin schon mal kurz gesagt. Also Sassuolo kommt da unten nicht so richtig raus. Die Roma solide bei Spezia gewonnen.
Die Baller wieder mit zwei Vorlagen.
Ja, der performt jetzt langsam. Bei Bologna Cremonese steht es gerade 0-0. Und Sampdoria nach dem bitteren Ding da gegen Empoli. Stimmt, da haben wir gar nicht drüber geredet, will ich auch gar nicht mehr weiter drüber reden. Also VAR-Entscheidung spät in der Nachspielzeit. Sehr wild. Jetzt auch durch ein spätes Tor zu Hause gegen Udinese verloren. Also das sieht richtig, richtig bitter aus für die Truppe aus Genua.
Das ist halt eigentlich genau die, wie bei Hellas auch. Also das sind diese Spiele, wenn du da unten noch irgendwie wieder rauskommen willst, dann musst du das reißen. Aber so kann ich dann ja jetzt, Achtung, Werbung. Nee, kann ich ja jetzt mit meinem neuen Trikot dann, kann ich so in der Halbzeit dann, wenn ich mir das Spiel vielleicht nächstes Jahr in der Serie B angucken gehe, Sampdoria gegen Parma, dann so Trikotwechsel in der Halbzeit oder sowas.
Ja, das ist sehr geil. Ich muss tatsächlich sagen, da war ich extrem neidisch, als du es mir geschickt hast, obwohl Mainz auch wirklich überragend ist. Da ganz, ganz liebe Grüße an die Jungs, die auch hier treue Zuhörer sind von diesem Podcast, die selber jetzt ein kleines Geschäft aufgebaut haben. Secret Soccer Store haben wir auch bei Insta verlinkt gehabt. Da kriegt man so Überraschungstrikots für einen schmalen Taler gesendet. Ich muss sagen, Mainz Sporting, grün und weiß, Farbe auf jeden Fall getroffen. Auch richtig geil, also qualitativ. Und das ist so irgendwie aus einer Saison, wo die unter ihrem Logo das auch noch in Blindenschrift hatten und so. Ja. Also, nices Ding. Und Marius hat eben Samp abgestaubt, All-Time-Classic, egal aus welcher Saison.
Genau.
Also da
mit Knopf am Kragen, also da alle.
Ja, das ist geil halt. Also da checkt das nochmal aus, könnt ihr auch bei Instagram euch angucken, Secret Soccer Store, da geht doch mal rein.
Ich werde meinen, du hattest dein Trikot ja schon in der Story verlinkt, ich mache das auch nochmal, aber also keine Angst, wir wollen hier jetzt nicht irgendwie groß so eine Influencer-Nummer draus machen.
Ich wäre der perfekte Influencer, ich bin doch auch sonst ständig irgendwie so am Insta-Live machen und so.
Ja, ja.
Ah ja, an der Stelle, es wurde sich tatsächlich mal gewünscht, dass wir über bestimmte Dinge mit der Community irgendwie bei Twitch oder so diskutieren, auch da, ehrlicherweise, es fehlt auch einfach die Zeit, selbst irgendwie für ein Twitter-Space oder ein Insta-Live, egal wie man das jetzt dann möchte, das ist, finde ich, super cool, dass da irgendwie das Bedürfnis herrscht und ihr das machen wollen würdet, aber der Terminplan ist gerade sehr, sehr eng, um es mal so zu sagen, und jetzt sitzen mir auch schon die Kollegen im Nacken, ich habe es vorhin gesagt, gleich noch im Inter gegen Empoli, deswegen lass uns den Rest der Runde mal ganz kurz hier schnell zu Ende bringen. Tippspiel übrigens, Iličić 72, genau wie Atalanta, wieder mit Aufwind ist an der Tabellenspitze. Ich habe wieder 13 Plätze verloren, mache das richtig schlecht, bislang nur 7 Punkte geholt an diesem Spieltag. Das kannst du auch keinem erzählen. Ich hoffe, bei dir sieht es ein bisschen besser aus. Natürlich nicht, aber ich komme dann auch irgendwann wieder. Vielleicht muss ich mir auch mal irgendwie 2 Minuten nehmen, um zu tippen und nicht immer einfach random Ergebnisse eintragen. Aber
ich habe nebenbei noch so eine Serie Bimore Tipprunde laufen, das ist komplett wirr, also kannst du nichts nach System machen.
Ja, zumindest hat Parma mal wieder gewonnen, muss man sagen. Du hattest jetzt hier in unseren Notizen noch drinstehen, kurzer Abriss über den Mercato, wenn du es in 30 Sekunden schaffst, dann lasse ich dich das machen.
Okay, Spezia verkauft Kivior für 25 Millionen an Arsenal und holt dafür sie holen Marchetti aus der Vereinslosigkeit, weil der Torwart Sud ausfällt. Mhm. Und sie haben auch noch den lettischen Nationalstürmer Krollis und den slowenischen U21-Nationalspieler Cipot verpflichtet. Mhm. Okay, schauen wir mal. Hellas hat auch neben Cefuic und Brav aus der Bundesliga, das haben wir letzte Woche schon gehabt, noch den Belgier Cyril Ngong aus Groningen geholt. Dafür geht dann eben Ilic, das haben wir eben schon gesagt, nach Marseille. Classic Hellas irgendwie. Cremonese, sicherlich ganz guter Transfer für den Abstiegskampf. Benassi aus Florenz, Laie bis Saisonende. Und Schade für alle Interisti wahrscheinlich, das ist noch nicht bestätigt, aber Skriniar soll sich mit PSG einig sein für einen ablösefreien Transfer im Sommer. Und ich glaube, jeder Inter-Manager beißt sich da jetzt in den Hintern, die 60 Millionen aus dem letzten Sommer nicht angenommen zu haben.
Ja, und da steht dann noch irgendwie zur Debatte, dass man dafür Scalvini holt mit Verrechnung mit irgendwelchen anderen Spielern.
Ja, wieder. Wild.
Plus Valenze, aufgepasst, genau. Freunde, aufgepasst. Nur das als Tipp von mir. Sehr gut. Im Übrigen haben wir, weil wir gerade schon Serie B angesprochen haben, wir haben eine Antwort und da haben wir auch ein paar Sachen zu dieser einen Wunsch, Südtirol-Spieler mal zu ranken oder zu bringen. Das verschieben wir mal auf nächste Woche, sage ich jetzt einfach.
Ja.
Kurze Ankündigung und auch auf jeden Fall, weil sich es auch gewünscht wurde. Stadion-Ranking, das wird jetzt ein längerfristiges Ding. Schickt uns bei Gelegenheit, immer wenn ihr dazu Lust habt, und dann werten wir das aus, eure Top 3 Stadien in Italien. Und dann machen wir irgendwann dazu eine Folge.
Genau, finde ich gut.
Sehr schön. Jetzt bin ich genau wie am Anfang der Sendung wieder ein bisschen ins Tempo und ein bisschen in Hektik gekommen. Ich finde trotzdem, zeitlich gesehen, ist da doch einiges, was ihr heute habt mitnehmen können. Wenn ihr Sticker wollt, rein bei patreon.com/serieamore. Beitrag ist egal. Überlegt euch, was euch das wert ist und was uns das kostet und was dann fair ist. Genau. Serieamore-podcast ist das Ding, was ihr bei Instagram ansteuern solltet. Und ansonsten freue ich mich schon sehr auf die nächste Folge am nächsten Dienstag. Marius, vielen Dank.
So sieht's aus. Viel Spaß bei Inter gegen Empoli.
Dankeschön.
Ciao.
Ciao.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di testa, tiro, gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Und ich habe mir jetzt einfach gedacht, um 0:00 in der Nacht von Montag auf Dienstag ist es Zeit für extra Content, Zeit für extra Content für die beste Community überhaupt. Empoli schlägt Inter zum zweiten Mal überhaupt erst in San Siro im Giuseppe Meazza 1:0. Das war krass und das war nicht unverdient. Skriniar runtergeflogen. Klar, das muss man irgendwie in die Bewertung mit einfließen lassen. Marius hat ja vorhin gesagt, im Sommer dann vielleicht zu PSG. Irgendwelche wilden Gerüchte, wahrscheinlich wieder Tuttosport etc. Habe ich gerade vorhin nur aus dem Augenwinkel gesehen, dass er dann doch noch im Winter wechselt, damit man ein bisschen Geld bekommt. Dann wäre das jetzt das letzte Spiel gewesen. Whatever. Das war krass. Das war, wie gesagt, der zweite Sieg erst überhaupt im 21. Spiel von Empoli bei Inter und der erste seit Ende April 2006. Damals durch ein Eigentor von Marco Materazzi. Eigentlich wollte ich nur das loswerden, ne? Und damals Paolo Zanetti, heute Trainer, mit dem Kader. Ohne Einsatz auf der Bank, aber das war schon bemerkenswert. Nur ein Schuss aufs Tor von Inter, von Vicario und ja, nach der so überzeugenden Supercoppa war das aus meiner Sicht viel zu wenig. In Napoli reibt man sich die Hände. Jetzt schauen wir mal, was Milan macht. Aber ansonsten ein Montagabend, der Empoli schmeckt und den Nerazzurri nicht. Ob euch das jetzt wirklich weiterbringt, I don't know. Aber es war extra Content für die Community von mir. Jetzt wird der Podcast rausgehauen. Freue mich, dass ihr das alle hört. Lasst mal eine Glocke da und eine Bewertung. Oder wie man das alles nennt. I don't know. Ich gehe jetzt ins Bett. Ich bin müde. Gehabt euch wohl. Tschüss.